Da sind wir mit dem Podcast Interviews im Gefängnis und ich habe heute ganz einen speziellen Gast bei mir, der mich unglaublich freut, nämlich Liane. Willst du dich vielleicht schnell selber vorstellen?
Ja, hallo, ich bin die Liane und ich komme aus dem Gefängnis Limmertal. Ich arbeite dort als Krankenschwester und wir haben uns mit dem Duri geeinigt, mal einen Podcast darüber zu machen.
Ja, da freue ich mich sehr. Wie man ja hört, du bist nicht geborene Schweizerin.
Ja, genau. Ich bin quasi vor 2 Jahren in die Schweiz gekommen und suche hier sozusagen eine neue Lebensinitiative oder für mich eine neue Herausforderung.
Und wie kommt man da ins Gefängnis Limmertal?
Das ist eine kuriose Geschichte. Also auf dem Weg der Krankenschwester quasi in der Schweiz sich zu implementieren, ist halt der Weg nicht ganz so einfach und man versucht so in einigen Möglichkeiten Fuß zu fassen oder sich vorzustellen und neben Krankenhaus oder Reha-Klinik war eben das Gefängnis dabei und das ist es halt dann geworden, weil das am herausforderndsten erschien und bis jetzt auch ist.
Also man muss sagen, du bist in der Kriseninterventionsabteilung.
Genau,
das ist also
eine Spezialabteilung, die genau zu dem Zeitpunkt, wie ich halt eine Arbeit gesucht habe in der Schweiz, so ein bisschen also erschaffen wurde oder fertig war, dass sie eben Krankenschwestern gesucht haben.
Mhm. Man muss sagen, der Hintergrund ist ja gewisse tragische Vorfälle in Gefängnissen, wo Leute sich das Leben genommen haben.
Genau, und um da so ein bisschen unterstützend oder in dem Bereich der Untersuchungshaft einzugreifen, da gibt es jetzt diese Spezialabteilung, wo Insassen besonders betreut werden.
Mhm. Genau. Es findest du auch erstaunlich, wie schnell eigentlich die Hafterstehungsfähigkeit bejaht wird?
Das ist extrem, ja.
Also da gibt es eigentlich gar keinen Filter mehr. Jeder ist hafterstehungsfähig. Mhm.
Also das erstaunt mich, wenn bei uns manchmal Insassen kommen, die so ein Schreiben dabei haben, wo ich denke, also mit medizinischer Sicht immer, das kann gar nicht sein. Also da fällt es mir schon schwer.
Jetzt generelle Frage, wie geht es an den Menschen in Untersuchungshaft?
Also ganz generell, im Allgemeinen gibt es halt sicherlich immer Insassen, die das gut machen, die, glaube ich, aufgrund ihres Deliktes damit rechnen, dass sie mal verwitscht werden und dass sie dann eine Strafe absitzen oder ihren Weg da im Gefängnis gehen müssen. Und dann gibt es ganz viele Menschen, das ist der größte Teil sicherlich, mit dem ich zu tun habe, die damit nie gut umgehen können, beziehungsweise die quasi so massiv Probleme haben, dass sich das gesundheitlich niederschlägt.
Also und psychische Probleme.
Psychisch ganz doll und aus der Psyche entstehen dann natürlich auch physische Probleme. Und teilweise ist es so, dass wir zwar viel machen und viel anbieten, aber das nie die Lösung im Endeffekt ist. Also die Leute leiden in der Untersuchungshaft extrem. Also das merkt man schon.
Und woran liegt das?
Mein Gefühl ist einfach, dass die Leute sehr, sehr lang in diesen Prozessen sind. Also der Untersuchungshaftprozess ist für mich teilweise zu lang gezogen. Also viele Dinge, und das liegt jetzt nie an dem, was dies Jahr war speziell, sondern es ist im Allgemeinen so, dass die Prozesse oder die ganze Untersuchungshaft mit dem Ganzen, was daran quasi
geknüpft ist,
dass es einfach zu lange dauert und dass das für viele Menschen nie unbedingt zu Verständnissen sorgt oder dass die das einfach nie verstehen können oder umsetzen können, warum das so gemacht wird.
Das Problem ist etwas bei den Zwangsmaßnahmengerichten. Das ist ja die Institution, die eigentlich die Haft all 3 Monate überprüfen müsste. Und da wird eine Verdichtung, wird eben nicht wirklich geprüft, es wird nicht wirklich kontrolliert, ist jetzt in den 3 Monaten die Untersuchung wirklich vorangetrieben worden. Und auch bis ein Staatsanwalt in der Untersuchung das Beschleunigungsgebot, das eigentlich gilt, verletzt, braucht es unglaublich viel. Also die Behörde an sich hat unglaublich viel Spielraum, bis da wirklich sie an Grenzen stößt.
Also das spürt man ganz deutlich. Also in der Praxis sind die Leute einfach, gerade wenn das Zwangsmaßnahmengericht wieder eine Ablehnung schickt, kommt bei denen einfach nur Missverständnisse auf, wo die dann immer interpretieren, die Insassen, die haben sich doch meinen Fall gar nicht durchgelesen, sondern einfach dann nur eine Unterschrift drunter gesetzt und das führt zu Ungerechtigkeiten.
Ja, es ist natürlich schon so, wenn du dann die 4. Haftverlängerung hast, Also wäre, glaube ich, illusorisch, dass dann die Zwangsmaßnahmengerichte wirklich tief gehen, sondern die denken, da haben ja schon drei andere Richter ihr Haken darunter gesetzt, mache ich das auch. Mhm. Kannst du einen Haftschock feststellen? Also ich glaube, gerade die erste Phase, wenn man inhaftiert wird.
Doch, ja, ganz deutlich. Also viele, die quasi mitten aus dem Leben gerissen werden und dann in die U-Haft kommen.
Ja, das ist ja massiv, muss man sagen. Ja. Man wird komplett isoliert, richtig, auf einen Tag auf den anderen, kann sich nicht erklären.
Ja, und quasi die kommen ja meistens direkt vom Propock und das ist erstmal sowieso, man kann schon sagen, die Menschen werden dort schon das erste Mal gebrochen.
Also Propock ist das provisorische Polizeigefängnis, wo die Zustände skandalös sind.
Mhm. Und dann, wenn die dann bei uns sozusagen einrücken oder dann bei uns ihren Platz haben.
Entschuldigung, du sagst, die werden gebrochen. Was verstehst du darunter?
Also im Sinne von, also Männer, die eigentlich, oder Menschen, die im Leben stehen und Arbeit, Familie und eigentlich alles haben und jetzt mit der Situation im Propo konfrontiert werden, wie das da so abläuft, für die ist die Behandlung des Menschen an sich schon sehr, unterm Niveau. Also das ist so erniedrigend teilweise, wo Menschen, die dann sich später öffnen, das sagen die nie gleich vom Anfang an, das kommt erst irgendwann so, die meisten öffnen sich erst, wenn sie Vertrauen gefunden haben. Das ist relativ, kommt auf den Zeitspannung drauf an, wie man eben sich mit ihnen beschäftigen kann oder wann sie eben preisgeben, was zu sagen. Aber dann sagen die halt, das war so die schlimmste Zeit überhaupt.
Ja, das bleibt hängen, ja.
Ja, also das prägt die Menschen ganz toll und das kann ihnen ganz schön den Boden unter den Füßen zerreißen, ja.
Die Frage ist halt, ist dieser Haftschock oder dieser Schock, den man deutlich verstärkt mit den Haftbedingungen in den ersten 7 Tagen, hat das echt System und ist das quasi wie gut geplant oder ist das Zufall? Ich tendiere dazu zu sagen, es ist einfach, sind die Umstände, es ist Zufall. Aber man könnte das ja auch böser sehen.
Ja, gut, also das kann ich jetzt nicht so ganz beurteilen. Für mich ist das manchmal, also schon Zufall, wie das läuft, weil manche kommen nach 3, 5 oder eben nach 7 Tagen. Aber ich merke, dass die Menschen halt sowieso unterschiedlich vom Charakter her sind, das auch anders aufnehmen und anders verarbeiten. Und die Menschen, die mehr ansprechen drauf, dass sie eben Leid ertragen müssen oder wie es eben mit ihm gemacht wird, die können auch anders damit in Zukunft umgehen oder sind eben mehr gebrochen wie Leute, die das nie tangiert, wie mit ihm umgegangen wird. Das ist halt schwierig.
Und man muss noch sagen, dass das ja potenziell unschuldige Leute sind.
Genau.
Also ich hatte es kürzlich in einem Podcast, ich meine, die Hälfte der Verfahren enden mit Einstellungen oder Freisprüchen.
Mhm. Also bei uns ist ja sowieso, ja, klar, eine Untersuchungshaft, die Kriseninterventionsabteilung ist ja ein Teil der Untersuchungshaft. Für uns sind sowieso alle unschuldig, erstmal mit der Unschuldsvermutung.
Ja, aber dass man mit Menschen so umgeht, wo ja dann vielleicht am Ende unschuldig sind, oder? Eigentlich könnte man sie auch einfach in ein Hotel stecken.
Ja, oder eben andere Maßnahmen vielleicht ergreifen, mildere Maßnahmen meines Erachtens. Und wenn dann den Menschen der Boden unter den Füßen weggerissen wird und man nicht so wirklich tiefere Informationen kriegt, warum, weshalb, weswegen, das kommt ja erst dann später und wenn der Anwalt mit eingeschaltet ist, dann ist das schon für die Leute ganz schwer.
Mhm. Hat dich dann erstaunt, du wo von Deutschland kommst, wie schnell man in der Schweiz in Untersuchungshaft landet?
Oh ja, also das sind hier Dinge einfach im System anders strukturiert oder anders organisiert, die jetzt in Deutschland vielleicht mit einer Verwarnung oder erstmal mit anderen Maßnahmen geregelt werden. Sicherlich sind manche Dinge in Deutschland zu milde organisiert oder zu milde geregelt, wo ich mir schon manchmal wünsche, da könnte man besser durchgreifen, aber es wird viel mehr und auch viel mehr in Folge mit Augen zudrücken gehandelt oder mit Verschiebungen von Konsequenzen. Und hier ist es schon, man hat gar keine Wahl. Mhm. Also es ist schon direkt der erste Weg.
Ja, also das Primat der Strafuntersuchung wird sehr hoch gehalten. Mhm. Und die persönliche Freiheit und das Recht auf Familienleben etc. Hat wie gar kein Gewicht.
Das ist erschreckend.
Wenig Gewicht.
Ja.
Und man macht sich irgendwie gar nicht wirklich bewusst, was das bedeutet. Oder man nimmt quasi jemand aus der Familie, der verliert die Wohnung, der verliert den Job. Und wenn dann am Ende eine Unschuld steht, dann ist auch eine Entschädigung mit 200 Franken für jeden Hafttag nicht genug, gar nicht, weil das macht nichts gut.
Das gibt einem die Zeit mit den Kindern und der Familie nicht zurück, nicht, auf gar keinen Fall.
Und vor allem, du läufst raus mit deiner psychischen Schädigung. Mhm.
Und die Leute gucken auf dich, du warst eine Zeit lang weg vom Fenster und das macht sich auch bemerkbar.
Und ich meine, das schlägt dann auch auf die ganze Resozialisierung.
Ja.
Also das System ist wie auch widersprüchlich ein Stück weit.
Ja, das stimmt, das spüren wir eben ganz doll.
Mhm. Hast du vielleicht noch irgendwie ein eindrückliches Erlebnis, das du uns schildern kannst mit Insassen oder also, ganz kritische Situationen?
Oh, da gibt es ganz viele Sachen, glaube ich, die man schildern könnte. Ich fange mal mit was Positivem an. Also definitiv ist es so, dass Insassen zu uns teilweise wirklich, weil sie eben mit einer Haftkrise oder weil sie wirklich mit dem Umstand, dass sie so vom Leben gerissen in Gefangenschaft kommen und die U-Haft ist einfach immer noch mehr so die 23-1-Situation. Also sicherlich
ist das zu rechtfertigen?
Auf gar keinen Fall.
Also sag schnell für die Hörer, was 23-1 ist.
Also 23 Stunden in der Zelle und eine Stunde aus der Zelle. Sicherlich wird bei uns schon mehr umgesetzt. Wir versuchen, aber am Wochenende ist es so. Also Wochenende ist definitiv 23 Stunden in der Zelle und eine Stunde spazieren. Unter der Woche machen wir bei uns ganz viel möglich. Die können arbeiten, wenn wir Arbeitsaufträge haben. Mittlerweile sind
gut, man muss aber sagen, bei euch sind 9 Untersuchungshäftlinge.
Ja,
also eine verschwindend kleine Zahl. Genau.
Und in der Kriseninterventionsabteilung ist es auch nicht die 23.1. Also wir haben schon früh um 7:30 gehen die Türen auf bis mittags und dann eben nach der Mittagspause nochmal den ganzen Nachmittag von 1 bis 4 sind die Insassen mit uns zusammen, wo wir ganz viel machen von individuell sicherlich, was jeder so für Probleme hat, die wir mit ihnen aufbauen oder verarbeiten, persönliche Skills trainieren, damit sie Stress- und Krisensituationen bearbeiten können. Und ja, dann ist es halt die Beschäftigung, das Spazierengehen, der Sport. Also ganz, wir versuchen so viel in den Tag zu bringen, dass sie gar keine Zeit haben, nachts negative Gedanken zu bekommen oder eine Krise zu haben. Also wir versuchen sie wirklich ganz doll positiv zu beeinflussen. Aber das geht eben wirklich nur in dieser kleinen Gruppe und profitieren müssten viel mehr. Ne, im ganzen Haus bei uns sind viel mehr Menschen, die das genauso genießen sollten, müssten, bräuchten oder wie auch immer. Ne? Und die können es eben nie so 1:1 bekommen. Mhm. Die haben zwar auch die Spazierstunde und Nachmittag das Duschen, den Gruppenvollzug und wenn sie Glück haben, eben irgendeine Aufgabe zu, dann dürfen sie mal 2-3 Stunden zum Arbeiten, aber es ist trotzdem nie das Gleiche. Ja, ja, aber um das Positive nochmal ein bisschen hervorzuheben, die Leute, die bei uns in der Abteilung sind, also es gibt ganz, ganz wenige Punkte, wo ich jetzt vielleicht sagen würde, wer vielleicht mal nicht jemand profitiert hat, dann liegt das einfach wirklich vielleicht am Kommunikationsproblem, weil die Sprache einfach eine Barriere bedeutet, wo man halt sich dann nie mit dem System einordnen kann. Ansonsten ist es für die meisten bei uns sehr profitabel. Die genießen es, die nutzen das, die sind dankbar darüber, dass sie eben diese Ablenkung, diese Beschäftigung, diese komplett andere Gefängniswelt kennenlernen. Also da sind ganz
viele. Aber wahrscheinlich umso schlimmer ist es, wenn du dann wieder in die normale Untersuchungshaft zurück musst.
Genau, also für die meisten ist es schlimm. Also es gibt jeden Weg von der Kia woanders hinzukommen, es sei auf freien Fuß, sei es in eine Klinik oder in eine Betreuung anderer Art oder dann in Vollzug oder eben, wenn sie, sag ich mal, stark genug sind und die Krise bewältigt haben, was sehr lange dauern kann und wir sie bei uns im Haus in der normalen Abteilung weiter betreuen, sind sie ja immer noch, ich sag mal so, in unserem Auge, in unserer Reichweite. Wir können zu Gesprächen sie uns holen, wir können hingehen oder uns einfach nochmal die Zeit nehmen, wenn sie bei uns im Haus bleiben, dass man sich mit ihnen intensiver nochmal beschäftigt, wenn es etwas schwächere Momente geben sollte. Genau. Mhm.
Und was sind denn das so die Probleme, die mit sich tragen?
Also die größten Probleme der Klienten ist einfach, dass sie diese Kontaktlosigkeit nach draußen, teilweise ist ja bei jedem irgendwie Konfrontation mit Person XY, das heißt, sie haben erstmal teilweise monatelang Ewigkeiten keinen Besuch, keinen Kontakt. Der einzigste Kontakt ist der Anwalt. Ja, oder ja, vielleicht ist der ein oder andere aus dem System, der vielleicht eine Betreibung führt oder so. Aber ansonsten dürfen Angehörige, Verwandte oder so teilweise die ersten Monate gar nicht kommen, solange eben die Ermittlung läuft. Das tut den meisten Leuten, glaube ich, den Boden unter den Füßen wegreißen, dieses abgekapselt sein und teilweise diese Abhängigkeit, geht mein Brief durch, der zensiert wird, der erstmal geprüft wird, was darf ich schreiben, diese Fragen, wonach richte ich mich, in welche Richtung geht's, kriege ich es zurück, geht's raus, wie lange dauert's, und dieses ständige, diese Kontaktlosigkeit zur Außenwelt, das straft, glaube ich, die meisten Leute ganz sehr. Und bis es dann irgendwann mal durch ist, dass Lockerungen in dem Fall sind, dass die Leute Bilder oder Briefe oder bestimmte Dinge mehr laufen oder flüssiger laufen, dann, das vergehen teilweise Monate. Und das quält die Leute. Ich glaube, das ist der größte Hauptpunkt, nie telefonieren können, die Leute nie sehen können. Und das Briefe schreiben ist manchmal sehr, sehr mühsam. Also das geht manchmal Wochen, bis ein Briefkontakt entstanden ist, bis das mit den Briefen hin und her schreiben klappt. Teilweise kriegen die Insassen Einschränkungen, dass sie nur zwei Briefe schreiben dürfen. Das ist natürlich auch nochmal so ein kleiner
Negativ-Effekt. Ich glaube, das wäre nicht zulässig.
Ja, das passiert aber leider immer wieder.
Ja, es gibt so Spezialisten in der Staatsanwaltschaft. Da müsste man die Verteidiger etwas aufrufen, sich dafür die Klienten zu wehren. Ja.
Und ansonsten viele andere Bausteine, also um die Psyche, um die Gesundheit, um ganz viele Faktoren können wir uns begleitend mit kümmern. Alles, was den Leuten nie gut tut oder was ihre Probleme und Baustellen sind, darum kümmern wir uns. Aber den Kontakt zur Außenwelt oder die Familie, den können wir nicht ersetzen und auch nicht aufbauen und keine Brücken bilden. Das ist das größte Defizit, wo die Leute, glaube ich, egal ob sie jetzt Schweizer sind oder quasi aus aller Herren Länder oder hier schon lange integriert sind, keinen Kontakt zur Familie zu haben, quält, glaube ich, jeden.
Ja, und auch nicht mal sich erklären zu können. Man weiß ja dann nicht, läufen die draußen einem davon?
Ja,
oder
also
was passiert?
Es ist für Insassen, wenn da eine Scheidung in das Gefängnis kommt, als Post, als Einschreiben, und die konnten sich dafür nicht mal erklären, das ist für die nächste Krise quasi, wo die nicht vor, nicht zurück wissen, und sie dürfen ja nicht schreiben, sie dürfen ja nicht über den Fall schreiben, und damit können sie sich bei den Leuten, die ihnen wichtig sind, ja gar nicht äußern, warum sie jetzt in so einer verzwickten und meistens oder dummerweise auch in einer unschuldigen Situation befinden. Aber solange das Verfahren hängig ist, ist quasi...
Ja, Kontaktsperre. Ja, ich hatte mal einen tragischen Fall im Gefängnis Pfäffikon, wo sich jemand erhängt hat. Und da war genau das, was du erzählt hast, da kam der Brief von zu Hause, ich habe jetzt irgendwie einen neuen und ich will die Scheidung. Und das war dann so irgendwie...
Der Hammer.
Ja, das war dann der Hammer. Wie beurteilst du den Umgang mit Medikamenten in der Untersuchungshaft?
Bei uns speziell ist er geregelter. Im Allgemeinen in der Untersuchungshaft, das sehen wir zumindest, wenn die Leute vom Proper kommen oder von einem anderen Gefängnis, wie auch immer, da wird anders umgegangen. Also bei uns, wir gucken schon, dass wir gerade bei uns auf der KIA ist das Konzept schon, die Leute von den Medikamenten runterzubringen und mit der Realität zu konfrontieren.
Eben, ist schon der Wahnsinn, wie da einfach zugestopft wird.
Ja, ganz toll. Also viele nehmen wirklich Medikamente, die meines Erachtens übers Maß hinausgehen, um sie einfach
ruhig zu halten.
Und es ist
zu eng, zu wenig Platz, zu viele Leute.
Ja.
Wie willst du sonst diesen...
Viele Kulturen oder viele Menschen wollen das auch einfach sich, sage ich mal, das klingt jetzt so ein bisschen salopp, aber sich einfach abzuschießen mit Medikamenten, um einfach wenig von dem ganzen Gefängnisstress mitzukriegen, um es einfach wie zu verschlafen die ganze Zeit. Und ist für mich nicht die Option, nicht für mich so meine... Also die Krankenschwester in mir sagt dann immer, das ist nicht die Option.
Ja, es kann ja nicht sein, du kommst mit Angststörungen und Medikamentensucht aus der U-Haft.
Genau.
Also und dann, ja.
Deswegen, also jeder, der mir zwischen die Finger kommt, wo ich sehe, der hat zu viel Medikamente, dann suche ich mit dem auch das Gespräch und dass wir das versuchen, auch wenn er jetzt nicht bei uns auf der Abteilung in der KIA ist, wenn er im allgemeinen Haus ist, dass man ihn davon überzeugt, dass er vielleicht, sich eine Ablenkung sucht, und die dafür sorge ich auch, oder wir alle Kollegen, dass wir versuchen, ihm etwas zu geben, dass er was Sinnvolles tut und dafür vielleicht ein bisschen weniger Medikamente. Oder eben, ja, bei dem einen oder anderen wirken auch mal alternative Medikamente. Man kann auch mal auf was Pflanzliches umsteigen, weil die ganzen chemischen Keulen sind schon extrem.
Ich versuche meine Klienten auch immer zu überzeugen, weil es ist auch für die Zusammenarbeit und die Strafverteidigung was ganz Schlechtes.
Ja.
Wenn du nicht mit Leuten zu tun hast, die wiff und wach im Kopf sind.
Mhm. Also das ist auch ein Thema, was Insassen immer wieder sagen. Wenn sie so ganz am Anfang noch relativ viel Medikamente hatten und sich erinnern an die Einvernahmen und in dem Zustand, wie sie jetzt sind, wo sie weniger Medikamente haben und jetzt bei Einvernahmen sind, sie sind viel mehr dabei. Und das ist wie rückspiegelnd oder rückwirkend erinnert, wie dass sie im Tunnel dabei waren und gar nicht wirklich viel mitbekommen haben. Mhm. Und das ist dann
das so. Das ist eben auch so schlimm. Du wirst abgeholt, du kommst in den Transport, du hast dort also wirklich, was sind das?
Kleine Kastenwagen.
75 auf 75, so ein Gefängnis, wie für Hunde, oder? Mhm. Dann hast du noch die Hände hinten. Ja. Verbunden, dich schlägt es herum, du kommst dort an, dir ist schlecht, weil du keine Fenster hattest, dann wirst du einvernommen, dann wird du zurückgeführt, dann hast du noch stundenlang vielleicht im Abstand, was auch ganz schrecklich ist, wo du warten musst.
Richtig.
Also es ist grauenhaft.
Das ist schon Qual, ja, also viele empfinden das als ganz, ganz schlimme Demütigung, teilweise auch.
Ja.
Ja.
Und dann wirst du noch unwürdig behandelt. Mhm. Also keine Kuscheljustiz.
Meines Erachtens, und das sehe ich wirklich von einer weiten Ferne oder von einem anderen Blickwinkel, die Schweiz hat definitiv keine Kuscheljustiz. Also in keinster Weise. Sicherlich versuchen wir im Gefängnis, dass es den Leuten gut geht. Und solange die Unschuldsvermutung gilt und die besteht, wird jeder so behandelt, als wenn er quasi
ein Mensch wäre.
Ganz normal wäre, genau.
Und er ist ein Mensch. Ja.
Und deswegen ist es doppelt so schlimm, also quasi dieser Zustand sozusagen.
Also wir müssen auf Frau Fehr setzen, dass sie zumindest die Zustände in Zürich verändert. Und sie hat ja zumindest
Ideen sind da.
Ich verstehe nicht, warum das so lange geht.
Die Umsetzung.
Weil man hat ja doch Erfahrungswerte und man muss nicht für alles ein Pilot machen, weil man kann ja auch etwas in die Ferne schauen.
Das stimmt.
Aber immerhin, es gibt jetzt diese Kriseninterventionsabteilungen, was auch die Gefängnisse sonst sehr entlastet, weil einfach die Leute gehören, zum großen Teil, die sind gar nicht handelbar in diesen Haftbedingungen, wenn sie wirklich psychisch auffällig sind.
Genau, also die meisten, sag ich mal, die zu uns kommen, haben ja irgendwo auch noch neben ihrer Krise, nicht alle haben eine Krise im Sinne von einem medizinischen Ursprung, aber viele bringen halt auch eine Diagnose mit. Und wenn man mit einer Diagnose ins Gefängnis kommt oder im Gefängnis landet, ist es doppelt so schwer, sich, glaube ich, zu orientieren, wo bin ich, was ist jetzt mit mir, wie geht der Weg. Und wenn es dann vielleicht noch ein obdachloser, kranker Mensch ist, und der dann in die U-Haft kommt, für den ist das ein Welteneinbruch. Also es sind ganz viele Momente, die man einfach als normaler Mensch nie so ganz verarbeiten kann oder nie verstehen kann. Und wenn man nie hinter die Kulissen ein klein bisschen gucken kann, ist es, glaube ich, nie verständlich, was abgeht. Ja.
Also ich danke dir vielmals für diese Eindrücke.
Sehr gern.